Weiter geht's mit Teil 2. Ich will zeigen, dass A5 einfach ist. Das ist Lemma 1,6 und es steht auch einfach nur genauso da. Trotzdem ein paar Bemerkungen dazu. Wenn man weiß, dass A5 einfach ist und wenn man ein bisschen was über die alternierenden Gruppen und über die Wirkungen auf der Menge 1 bis n weiß, dann kann man das als Ausgangspunkt nehmen für ein Induktionsargument, um zu zeigen, dass alle Gruppen An, bei denen n mindestens 5 ist, ebenfalls einfach sind. Was ist jetzt die Beweisstrategie? Wir zeigen, dass diese Gruppe einfach ist, indem wir zunächst mal feststellen, die Gruppe ist nicht trivial, die hat 60 Elemente. Das heißt, wir müssen einfach nur einen Normalteiler hernehmen und dann können wir sowas machen wie, naja, wir nehmen an, er ist nicht 1 und zeigen dann, er ist die ganze Gruppe oder wir nehmen an, er ist weder 1 noch die ganze Gruppe und führen einen Widerspruch her. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, aber auf jeden Fall fangen wir mit einem Normalteiler an. N ist ein Normalteiler und ich schaue jetzt einmal, ich möchte einfach nur einen nicht trivialen Normalteiler haben. Gut, weiterhin möchte ich gerne ab jetzt die Gruppe A5 mit G abkürzen, weil das dann gleich in der Notation einfacher ist. Wenn man 1,5 steht da oben extra noch, wir wissen was über die Anzahl der Sylogruppen für die Primzahlen 3 und 5. Und in Lemma 1,4 hatten wir uns überlegt, naja, wenn man überhaupt Normalteiler von A5 findet, die interessant sind, dann können das keine P-Normalteiler sein. Oder anders gesagt, die Ordnung dieser Normalteiler muss durch mindestens 2 verschiedene Primzahlen teilbar sein. Sonst geht das nicht, das haben wir schon gezeigt. Ja, aber was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wie die Ordnung von n durch mindestens 2 verschiedene Primteiler teilbar sein kann? Es gibt ja insgesamt nur 3. Das heißt, wenn die 2 dabei ist, dann muss noch mindestens einer der beiden ungeraden Primteiler 3 und 5 dabei sein. Es könnte theoretisch auch sein, dass der Normalteiler ungerade Ordnung hat. Dann kommen nur 3, 5 oder 3 mal 5. in Frage. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und bei allem, was ich gerade aufgezählt habe, kam immer eine ungerade Primzahl vor. Wir wissen also jetzt, dass in der Ordnung von n eine ungerade Primzahl steckt. Das war Lemma 1,4. Pi von n, nochmal zur Erinnerung, die Menge aller Primzahlen, die die Ordnung von n teilen. Und wir wissen jetzt, dass es in Pi von n eine ungerade Primzahl gibt. Diese Primzahl muss auch in der Ordnung von A5 auftauchen, also ist es 3 oder 5. Das ist ein mathematisches Oder, das schließt ein. Beide könnten da sichtbar sein. Und wir gucken uns einfach beide Fälle an. Schauen wir uns den Fall an, dass 2 die Ordnung von n teilt. Was ist dann los? Ja, das heißt, die Ordnung von n ist ein Vielfaches von 3 und gleichzeitig kann keine höhere Potenz von 3 da vorkommen in der Ordnung von n, denn die Ordnung von n ist ein Teiler der Ordnung von g. Heißt also, die 3 Sylo-Untergruppen von n haben, genau wie diese 3 Sylo-Untergruppen von g, Ordnung 3. Und in dem Moment, also jetzt wissen wir, 3 teilt das, die haben wirklich Ordnung 3. Das heißt, n enthält eine 3 Sylo-Untergruppe der ganzen Gruppe g. Was war die Argumentation? 3 teilt die Ordnung von n, eine größere Potenz von 3 tut das nicht, also haben die 3 Sylo-Untergruppen von n Ordnung 3. Die 3 Sylo-Untergruppen von g haben auch Ordnung 3, also enthält n jetzt eine 3 Sylo-Untergruppe von g. P sind drei Sühneuntergruppe von G und liegt in N. Wie komme ich jetzt von P zu jeder anderen drei Sühneuntergruppe von G? Per Konjugation, das sagt der Satz von Sylow. Gleichzeitig lande ich aber, wenn ich innerhalb eines Normalteilers irgendwas konjugiere, immer wieder in dem Normalteiler drin. Das heißt also, alle Konjugierten von P liegen in N und damit liegen alle drei Sühneuntergruppen von G in N. Insbesondere ist die Anzahl der drei Sylo-Untergruppen von N dasselbe wie die Anzahl der drei Sylo-Untergruppen von G. Das war in beiden Fällen jetzt 10. Und wir wissen, dass die Anzahl der Sylo-Gruppen immer ein Teiler der Gruppenordnung ist. Das war der ganze Witz hier. Wir wollten eine gerade Zahl finden, die die Ordnung von N teilt. Die ist jetzt 30, 10 mal 3, das ist das Minimum, was es sein muss, oder sogar alles, 60, kann auch sein. Jedenfalls ist N groß. Gut, wir zeigen, N ist jetzt wirklich alles. Damit haben wir gezeigt, dass in diesem Fall die einzige Möglichkeit für einen Normalteiler die ist, 1 oder die ganze Gruppe zu sein. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir die ganze Gruppe A5? Na, zum Beispiel, indem wir benutzen, dass A5 von 30 ist. Ich habe ja vorhin gesagt, man darf wissen, dass die alternierende Gruppe von allen 30 erzeugt wird. Alle drei Sylo-Untergruppen von A5 liegen in N, insbesondere alle 30, deswegen muss es schon die ganze Gruppe sein. So kann man jetzt hier ganz leicht argumentieren. Das hätte man sogar schon etwas vorher machen können. Hier hat man, wenn man will, jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, naja, zwei Teile Gruppenordnung, also findet man eine Doppeltransposition, dann kann man wieder argumentieren mit, man findet dann viele und so. Aber tatsächlich ist es mit den drei Zyklen noch einfacher. Verschiedene Möglichkeiten. Man kann sowas machen wie, naja, jetzt enthält N also eine 5 Sylo-Untergruppe, genau wie vorher, denn 5 teilt das, keine größere Potenz von 5 teilt die Gruppenordnung, dann kriegt man also eine 5 Sylo-Untergruppe da rein, mit dem gleichen Argument wie vorher, liegen dann alle drin, dann guckt man, wie viele gibt es, diese Anzahl teilt das. Tatsächlich ist das Argument dann das gleiche, man kommt nur aus der anderen Richtung. Das heißt, in beiden Fällen ist die Idee, dass man mit einem Primteiler anfängt, und dann die Sylo-Gruppen benutzt, um andere Primteiler in die Ordnung des Normalteilers reinzubekommen. Und das ist in gewisser Weise typisch für lokale Argumente, deswegen zeige ich das hier. Die Tatsache, dass A5 einfach ist, ist an sich auch interessant. Aber mir geht es eher um dieses Spielen mit den verschiedenen Primzahlen. Also machen wir hier nochmal was Ähnliches, aber ich schreibe weniger an. Der Sylo-Gruppen gleich in N und G und die war 6. N. Ja, und jetzt sind wir bei der Primzahl 3 angekommen. Denn jetzt ist nicht nur 5 ein Teiler der Ordnung von N, sondern auch 2 und 3. Wieder ist also die Ordnung von N eine der beiden Möglichkeiten genau vorher, 30 oder 60. Na, und in beiden Fällen ist 3 ein Teiler. Das heißt, es liegt wieder eine 3-Sylo-Untergruppe drin, also alle 3 Zyklen, also ist die ganze Gruppe fertig. Wir können also einfach sagen, da jetzt auch 3 die Ordnung von N teilt, können wir uns auf den ersten Fall beziehen und sind fertig. Heißt jetzt auch, wenn wir im Nachhinein nochmal so drauf gucken auf die Argumente, dass man den ganzen Beweis auch komplett anders aufziehen könnte. Wir haben ja angefangen mit, es muss in N mindestens 2 verschiedene Primteiler geben und deswegen muss da ein Ungerader vorkommen und dann macht man irgendwas. Man hätte aber auch einfach sagen können, man macht diese Vorüberlegung und versucht dann rauszukriegen, 3 muss die Ordnung des Normalteilers teilen und dann kann man die Argumentation mit der 3 machen. Das wäre auch gegangen. Man hätte das im Wesentlichen das gleiche gemacht, aber halt in einer anderen Reihe. Das war's schon. Andere Fälle gibt es nicht. Wir haben uns vorher klar gemacht. Wenn man so einen Normalteiler findet überhaupt, der nicht eins ist und nicht die ganze Gruppe, dann kann das kein Primnormalteiler sein. Man muss ja schon die Primzahl sehen. Und wir haben alle Fälle, die wir auftreten, schon angeschaut. Was für Fragen sind? Keine. Wenn Ihnen was einfällt später, dann sagen Sie es Jean-Luc. Ich wäre ansonsten mit Kapitel 1 fertig. Die Grundlagen, die Wiederholungen sind vorbei. Und als nächstes kommt Kapitel 2, Produkte von Gruppen. Produkte von Gruppen ist eins von mehreren Kapiteln, die wir in dieser Vorlesung haben, die so ein bisschen technischer Natur sind. Ich führe gewisse Notationen ein, ein paar Konventionen, vielleicht auch so 2, 3 kleine Lemmata, damit man sieht, wie man damit argumentiert. Aber es geht nur darum, dass Sie Handwerkszeug bekommen, so eine Art Werkzeugkoffer, der gefüllt ist mit Notationen und mit Tricks, damit wir später argumentieren können. Da gibt es jetzt im Wesentlichen 2 Aspekte. Das eine ist der Notationsaspekt. Wie kann man aus Untergruppen wieder eine neue Gruppe bilden und was für verschiedene Möglichkeiten haben wir dann zu kennzeichnen, was das Produkt für Eigenschaften hat? Wie sieht das in der Notation aus? Bei mir, in der Literatur. Und der zweite Aspekt ist, wie kann man Faktorisierungen finden? Wie kann man eine Gruppe als Produkt von Untergruppen schreiben? Und warum ist es interessant, sowas zu machen? Na, das ist ein bisschen so, als wenn Sie in lineare Algebra zurückdenken. Da ist es ja auch manchmal praktisch, einen Vektorraum schreiben zu können als direkte Summe von Teilräumen. Wenn ich dann einen Vektor aus dem Vektorraum mir hernehme, dann kann ich den so zerlegen in Bestandteile, die aus diesen Teilräumen kommen. Wenn ich über die was weiß, weiß ich also auch, was mit dem Vektor ist, über den Vektor. Das kann Rechnungen vereinfachen zum Beispiel. Und es gibt mehrere Standardtricks, das Frattini-Argument, das nach Frattini benannt ist, aber eigentlich von Alfredo Capelli entdeckt wurde, ist eines der berühmtesten Argumente, wo es darum geht, eine Gruppe als Produkt von Untergruppen hinzuschreiben. Und das wird zum Beispiel hier in diesem Kapitel vorkommen. Soweit zur Einstimmung. Und manches sollte eigentlich auch wieder bekannt sein, denke ich. Hier ist immer noch eine Gruppe. Und ich glaube, dass es eine Erinnerung sein müsste für alle. Wenn A und B Untergruppen sind von G, dann kann ich erstmal die Menge A mal B hinschreiben. Das ist dann die Menge aller Elemente klein a mal klein b, wobei klein a aus A kommt und klein b aus B. Das kann ich also machen. Und das ist erstmal eine Teilmenge von B. Die muss keine interessante Struktur haben, wissen wir nicht. Man kann kann die Anzahl der Elemente ausrechnen. Die Anzahl der Elemente ist die Anzahl der Elemente in A mal die Anzahl der Elemente in B geteilt durch die Anzahl der Elemente im Durchschnitt. Das ist eine Formel, die ich in der Algebra-Vorlesung normalerweise beweise, und das ist dann so eine Art Ordnungsformel für Produkte von Untergruppen. Wenn dann nämlich eine Untergruppe rauskommt, dann wissen wir jetzt, welche Ordnung die hat. Ordnung der einen mal Ordnung der anderen geteilt durch die Ordnung des Schnitts. Und da ist so ein Zählelement dahinter. Man macht also eine Äquivalenzrelation und sieht dann, dass man genau das rauswerfen muss, was man quasi doppelt zählen würde. Dann passt das. Wer es ansonsten nochmal genauer sehen will, Bescheid sagen, direkt oder Jean-Luc, oder jemanden fragen, der oder die bei mir Algebra gehört hat. Oder ein Buchstaben. Es gibt Kriterien dafür, wann da immer eine Untergruppe rauskommt. Wenn A ein Normalteiler von B ist zum Beispiel, dann ist egal, was B ist, solange B eine Untergruppe ist, das Produkt eine Untergruppe. Kann man sich überlegen. Es gibt weitere Kriterien, wenn diese Menge die gleiche ist wie die Menge, die ich kriege, wenn ich das umdrehe. Und damit meine ich nicht, dass alle kleinen Elemente gleich sind, sondern nur, dass die gleiche Menge rauskommt insgesamt. Dann ist es auch eine Untergruppe. Das haben wir in der Algebra bewiesen. Wenn A ein Normalisator von B liegt oder andersrum, kommt da auch eine Untergruppe raus. Es gibt mehrere Kriterien, die einem dabei helfen können, zu verstehen, wann sowas wieder eine Untergruppe ergibt. Und auf diese Art und Weise kann man Produkte von Untergruppen bekommen, die selbst wieder Untergruppen sind. Deswegen braucht man Notation dafür. Sein K aus N und sein U1 bis K Untergruppen von B. Und ich möchte für alles, was jetzt kommt, voraussetzen, dass das Produkt all dieser Untergruppen wieder eine Untergruppe ist. Das schreibe ich also jetzt nicht jedes Mal danach nochmal hin. Bitte aufpassen. Das ist so definiert, wie man denkt. Produkt aller kleinen U's aus dem U's. Gut, was gibt es für interessante Möglichkeiten? Es könnte sein, dass man weiß, dass die paarweise Teiler fremde Ordnung haben, zum Beispiel. Sowas könnte vorkommen. Es kann sein, dass man weiß, dass eine mit dem Produkt der anderen immer trivialen Schnitt hat. Das wäre dann so das Analogon zu einer direkten Summe von Teilern in einem Vektor. Kann sein, dass man da nicht unbedingt trivialen Schnitt hat, aber dass zum Beispiel Elemente, die aus verschiedenen U's kommen, miteinander vertauschbar sind. Das sind Möglichkeiten, die Produkte interessanter machen zum Rechnen. Wir schreiben für dieses Produkt, das da schon steht, Sterne dazwischen. Genau dann, wenn für je zwei verschiedene dieser Untergruppen die Elemente immer paarweise miteinander kommutieren. Genau dann, wenn für alle J aus 1 bis K bildet. Der Kommutator ist 1. Das ist die einfachste Schreibweise, finde ich, zu sagen, dass jedes Element aus der einen Gruppe mit jedem Element aus der anderen Gruppe kommutiert. Man nennt das dann zentrales Produkt. Zentral zentralisieren. Ich habe mich sehr früh an diese Schreibweise mit den Sternchen gewöhnt. Ich kann aber verstehen, dass man die komisch findet, wenn man Sternchen mit Hintereinanderausführungen mit Matrixmultiplikation assoziiert, was ich normalerweise tue. Es gibt in der Literatur eine andere Notation. Da gibt es wieder Gründe, warum ich mich mit der nicht anfreunden konnte. Aber was manche Leute benutzen stattdessen, sind so Kreisen. Das gibt es auch. Man sieht beides, ich werde immer das benutzen. Das ist für mich ein zentrales Produkt. Genauso bei semidirekten Produkten. Auch da gibt es eine sehr weit verbreitete Notation, mit der ich auch groß geworden bin, aber es gibt noch ein paar andere. Hier schaue ich mir nur zwei an, K gleich 2. Wir schreiben U1, und das heißt dann U1 semidirekt U2, wenn man das in LaTeX schreibt, dann ist das, glaube ich, L-Times oder R-Times? Ich vergesse mal, wie rum es ist. Times ist das Kreuz und L oder R-Times ist dann das, wo es nur auf einer Seite offen ist. Und ich vergesse immer, wie rum es ist. Das wäre das, was man in LaTeX da machen müsste. Wir schreiben das. Genau dann folgendes gilt. In dieser Gruppe hier ist U1 ein Normalteiler. Das heißt, anders gesagt, U2 normalisiert U1. Und die beiden Gruppen schneiden sich trivial, also nur im Einzelnen. Das heißt, semidirektes Produkt. Und wir sehen gleich warum. Es geht nämlich auch noch ein direktes. Und das direkte Produkt, das ist sozusagen die Fortsetzung davon, wo sich beide Untergruppen gleich verhalten. Das heißt, die normalisieren sich gegenseitig. Man lässt dann hier das Zeichen weg, sondern es ist einfach nur so ein Kreuz. Und der Durchschnitt ist immer noch 1. Und das möchte ich jetzt wieder allgemein entscheiden, weil es nämlich sonst bei der Verallgemeinerung häufig zu Fehlern kommt. Wir schreiben U1, Kreuz und so weiter, Kreuz, UH. Und ich erlaube dafür eine Abkürzung, nämlich so ein großes Kreuz. Das können Sie sehr gerne so abkürzen, das ist weniger nervig. Und das schreiben wir genau dann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Dass das Produkt der Dinger eine Untergruppe ist, das haben wir oben schon stehen. Das schreibe ich deswegen jetzt nicht nochmal hin. Deswegen sieht es wahrscheinlich anders aus als in meiner Algebra-Vorlesung. Was noch? All diese U's sind im Produkt Normalteile. Da könnte man auch einfach sagen, die normalisieren sich alle gegenseitig. Und wenn ich einen davon nehme und dann das Produkt der übrigen, dann ist der Schnitt 1. Und das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, dass immer 1 mit dem nächsten Schnitt 1 hat. Möchte. U ist ein Normalteil in dem ganzen Kram. Und U normalisiert sich selbst. Untergruppen normalisieren sich ja immer selber. Das heißt, die wichtige Information hier ist, dass die anderen Untergruppen alle U normalisieren. Und die andere Info ist, jetzt mache ich so, U geschnitten mit dem Produkt der anderen, also U1 bis hin zu UI minus 1, UI plus 1 und so weiter bis UK ist 1. Und da ich beim zentralen Produkt eine Alternative angegeben habe, mache ich das mal beim semidirekten Produkt auch. Dieses Ding heißt übrigens direktes Produkt. Und beim semidirekten gibt es eine andere, recht weit verbreitete Notation, die findet man zum Beispiel auch im Atlas, nämlich U1 Doppelpunkt U2. Problem an dieser Notation: wenn man das nicht weiß, es sieht symmetrisch aus. Das semidirekte Produkt ist aber erstmal hochgradig nicht symmetrisch. Denn die Gruppe, die links steht, hat erstmal stärkere Voraussetzungen als die Gruppe, die rechts steht. Die Konvention ist, wenn man das so benutzt mit den Doppelpunkten, dass dann der Normalteiler auf der linken Seite steht. Oder in Gruppentheorie spricht, der Normalteiler ist links, die wirkende Gruppe ist rechts. Aber ich finde deswegen das hier besser. Da ist klar, wo der Normalteil steht. Okay, ich denke, wir sollten uns ruhig die Zeit nehmen, da ein paar Beispiele anzuschauen. Bevor wir das machen, was für Fragen gibt es zu diesen verschiedenen Produkten, zu der Schreibweise, dazu, wie man das ausspricht oder so?
Keine? Mal gucken, was dann gleich bei den Beispielen noch irgendwas aufkommt. Thank you. Warnhinweise.
Ein paar habe ich schon gegeben, ich wiederhole es nochmal und gebe noch ein paar andere mündlich. Warnhinweis 1. Beim semidirekten und direkten Produkt steht etwas da zum Durchschnitt der Gruppen. Beim zentralen Produkt nicht. Das ist Absicht. Beim zentralen Produkt weiß man nichts über den Durchschnitt der Gruppen.
Wir sehen dann gleich ein Beispiel, wo der mal nicht trivial ist.
Auf die verschiedenen Schreibweisen habe ich hingewiesen. Der Normalteil sollte links stehen, vor allem dann, wenn man die Punktschreibweise benutzt.
Wenn in einem semidirekten Produkt beide Untergruppen, die beteiligt sind, Normalteiler sind, dann wird daraus automatisch ein direktes.
Beispiel, es hat eine Nummer. 2.1. Fangen wir mal an mit der Gruppe A4. Da machen wir jetzt das, wozu wir unter anderem diese Notation eingeführt haben. Wir wollen Gruppen als Produkt von Untergruppen schreiben und ich kann zum Beispiel die A4 schreiben als semidirektes Produkt der Untergruppe, die von allen Doppeltranspositionen erzeugt wird, mit einer Dreisyno-Untergruppe. Wie sieht das dann aus? Ich mache es mal so in A4. Zeile 1, die Untergruppe von A4, die erzeugt wird von den Doppeltranspositionen 1, 2, 3, 4 und 1, 4, 2, 3. Das ist eine Gruppe mit 4 Elementen, denn man findet außer diesen beiden Doppeltranspositionen noch die dritte, die es gibt, und die Identität. Das sind also 4 Leute insgesamt. Und dann nehmen wir noch U2 her. Dann nehmen wir mal eine 3-Syno-Untergruppe, 1, 2, 4. Und jetzt behaupte ich, dass ich die A4 schreiben kann als semidirektes Produkt von U1 mit U2. Und ich behaupte noch weiterhin, ich hätte anstelle von U2 jedes andere Erzeugnis von einem Dreizyklus nehmen können und es würde immer noch stimmen. Wie sehen wir das? Na, erstmal, warum kommt da überhaupt ein... man kann auf so viele Weisen anfangen. Zuerst der Standpunkt, wo man Elemente zählt. Wie viele Elemente kommen bei dieser Menge raus? Wenn ich einfach mal nur das Produkt U1, A, U2 betrachte, dann kann ich zählen, wie viele Elemente da rauskommen und sehe, das sind 4 mal 3, also 12, also muss es die ganze Gruppe sein. Das heißt, ich muss gar nicht nachgucken, ob da überhaupt eine Untergruppe rauskommt, theoretisch. Es ist eine, weil es alles ist. Wenn ich das nicht so hätte machen wollen, hätte ich auch gucken können, stimmt es denn, dass U2 die Untergruppe U1 normalisiert, so wie es ja auch hier durch die Notation suggeriert wird. Stimmt das denn überhaupt? Ja, das stimmt. Wenn ich in diese Gruppe hier reinschaue und die mit irgendeinem Dreizyklus konjugiere, insbesondere mit einem hier raus, dann werden einfach nur diese Doppeltranspositionen da drin vertauscht. Aber die Untergruppe selber bewegt sich nicht weg. Das ist ein Normalteil von A4, dieses Ding. Das heißt, halten wir fest, U1 ist der Normalteil von A4, dementsprechend ist das Produkt mit einer Untergruppe immer wieder eine Untergruppe. Durch Elemente zählen können wir sehen, es ist sogar alles. Okay, was noch? Was steckt in der Notation drin? Da steckt drin, U1 ist ein Normalteiler, haben wir. Was steckt noch drin? Der Durchschnitt ist 1, haben wir. Man kann sich die Elemente angucken, man kann aber auch einfach argumentieren, das sind 4 Elemente, das ist eine Zweipotenz. Das sind 3 Elemente, das sind 3 Potenz. Eine 2-Gruppe und eine 3-Gruppe können sich nur trivial schreiben. Einverstanden? Jetzt schaue ich nochmal in die größere Gruppe, nehmen wir die symmetrische Gruppe S6 und dort betrachte ich, ich nenne die Gruppen mal anders, Seilen B1, die von den beiden Zweizyklen 1, 2, 3, 4 erzeugte Untergruppe und B2 wird erzeugt. Beide schöne Untergruppen von der S6. Gucken wir mal, wie groß die sind. Element der Ordnung 2, Element der Ordnung 2, die vertauschen miteinander, das heißt, das Ding hat Ordnung 4. Hier genau, das hat auch Ordnung 4. Was sehen wir noch? Der Durchschnitt ist nicht trivial, denn außer der Identität liegt auch ein 3, 4 drin. Der Durchschnitt ist Ordnung 2. Und was sehen wir noch? Diese Gruppe ist Arbeit, diese Gruppe ist auch Arbeit. Was sehen wir noch?
Jedes Element aus dieser Gruppe ist mit jedem Element aus dieser Gruppe vertauschbar, weil es ja entweder die gleiche Transposition ist oder die Elemente sind. Das heißt, das Produkt dieser beiden, also erstmal kann man das Produkt bilden, das ist wieder eine Untergruppe, nicht eine Teilmenge, und es ist ein zentrales Produkt. Was möchte ich dazu noch sagen? Das ist nicht direkt. W1 und W2 sind zwar Normalteile in diesem Produkt, aber da der Schnitt nicht trivial ist, ist das kein direktes Produkt. Und auch nicht semidirekt. Sondern das ist zum Beispiel für zentral. Sowas sieht man oft, vor allem in großen symmetrischen Gruppen, wo man viele Möglichkeiten hat, sowas zu sammeln, hat man, zu basteln, hat man riesige zentrale Produkte. Die Verwendung der Schreibweise ist häufig so aus Gewohnheit und Erfahrung dann irgendwie intuitiv da, und ich kann verstehen, wenn nicht am Anfang, wenn man zum ersten Mal sieht, klar ist, wie man das jetzt benutzen soll. Eine Möglichkeit ist, dass man sowas hat wie, hier sind Untergruppen, und die Frage ist, ist das Produkt eine Untergruppe? Wenn ja, mit welchen Eigenschaften? Und dann könnte man zum Beispiel anfangen, erstmal zu überlegen, ist es eine Untergruppe? Und wenn ja, dann guckt man, passt irgendwas von diesen Kriterien? Dann kann man sagen, ja, das ist eine Untergruppe und das ist sogar ein semidirektes Produkt. Wenn man später am Argumentieren ist, dann kann diese Schreibweise dabei helfen, sich daran zu erinnern, was man über das Produkt weiß. Weil angenommen, wir sind einen langen Beweis, der geht die ganze Vorlesung und dann noch bis nächste Woche. Und nächste Woche schreibe ich dann eben am Anfang zum Erinnern hin, wir wissen das und das und das und das. Und wenn da sowas steht, muss ich eben nicht nochmal dazu schreiben, das kommutiert paarweise, bla 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 bla, sondern wir wissen alle, was da los ist. Das ist ein guter Abschluss. Sind jetzt Fragen aufgetaucht? Natürlich. Ach so. Der Durchschnitt besteht aus allen Elementen, die sowohl in der einen als auch in der anderen Untergruppe drin liegen. Hier habe ich Kommata gesetzt und natürlich nicht. Ich weiß nicht warum. Die identische Abbildung, das Einzelelement liegt natürlich in beiden drin, aber eben auch diese Transposition 3, 4. Der hat Ordnung 2 nicht in Ordnung 1. War es das mit den Kommata, was verwirrt hat?
Nee, oder? Ich habe nur die identische Abbildung.
Ach so. Die sollte man nicht vergessen, die läuft da immer rum. Die ist immer in Ordnung. Danke für die Frage. Dann zeigen wir jetzt eine Mini-Implikation, Lemmat 2.2. Einfach nur, damit wir das zitieren können und nicht mal nachdenken müssen. Sein K aus N und U1 ist von K zum Untergruppen von G. Falls das eine Untergruppe von G ist und falls das ein direktes Produkt ist, jedes direkte Produkt von Untergruppen ist auch ein zentrales Produkt von Untergruppen. Aber die Notation brauchen wir gleich sowieso. Gut, Merksatz dazu, jedes direkte Produkt ist ein zentrales Produkt. Dazu seien die Voraussetzungen da gegeben. Was müssen wir noch machen? Naja, Produkt ist es schon. Für das zentrale Produkt brauchen wir jetzt nur noch, dass für verschiedene dieser Untergruppen gilt, dass der Kommutator 1 ist. Seien also I und J aus der Menge 1 bis K verschieden.
zur Hölle kriegen wir das hin, dass der Kommutator 1 ist? Wir wissen ja überhaupt nichts über die Untergruppen. Na, das stimmt nicht ganz. Was wissen wir da eigentlich direkt vom Produkt? Diese Schnitte sind 1. Insbesondere gilt jetzt für diese verschiedenen I und J, dass der Durchschnitt dieser beiden Untergruppen 1 ist. Das kann vielleicht hilfreich sein. Und wir wissen, dass jede der beteiligten Untergruppen normal im Produkt der Ganzen ist. Das heißt, anders gesagt, wird UI von UJ normalisiert und umgekehrt. Heißt also, nach Definition eines direkten Produkts ist UI im Normalisator von UJ, UJ im Normalisator von UI und der Schnitt der beiden. Mehr wissen wir nicht, damit müssen wir jetzt also irgendwie klarkommen. Gucken wir uns den Kommutator an und erinnern uns, was wir über Kommutatorgruppen wissen. Na, zum Beispiel haben wir doch Lemma 1,2 bewiesen und in Lemma 1,2 haben wir uns überlegt, wenn man da eine Untergruppe hat, die ein Normalteiler ist, dann liegt der Kommutator mit, egal welcher anderen Untergruppe der Gruppe, da wieder drin in der Untergruppe. Da hier die beiden sich gegenseitig normalisieren, sind die beiden normal im Produkt der beiden. UI ist normal im Produkt UI mal UJ und genauso ist UJ normal im Produkt UI mal UJ. Das heißt, ich kann hier für diesen Kommutator das Lemma 1,2 anwenden, und zwar zweimal. Ich kann das auf beide Untergruppen anwenden, weil die beide normal im Produkt sind. Und dann bekomme ich, dass der Kommutator einerseits in UI liegt und andererseits in UJ. Aber der Schnitt ist ja 1. Das sieht aus, als hätten wir nichts gemacht. Stimmt nicht ganz, wir haben uns ja vorher ein paar Sachen überlegt. Aber es gibt einen Grund, warum ich das da so minimalistisch mache, das Argument. Denn die Neigung, die man am Anfang hat, ist, dass man ein A aus UI und ein B aus UJ hernimmt, den Kommutator hinschreibt und hofft, dass man irgendwas sieht. Man wird da aber nicht sehen. Man kann dann irgendwie umformen und rumrechnen, aber man wird da nicht sehen. Man muss an der Stelle sich von den kleinen Elementen lösen und ein bisschen größer denken und in Strukturen denken und Eigenschaften benutzen, damit man so schnell zum Ziel kommt. Das ist ein Leitthema dieser Vorlesung. Ja, in Beispielen ist wichtig, dass wir konkret rumrechnen können mit kleinen Elementen, aber in solchen Argumenten wie dort, da ist es manchmal tödlich, wenn man anfängt, mit kleinen Elementen rumzurechnen und zu hoffen, dass da irgendwas passiert. Dann sieht man nichts mehr vor lauter Rechnen. Ich möchte noch etwas zeigen. Ja, das ist auch ein schöner, vielleicht dann sogar schon der Abschluss. Mal gucken. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch das Dedekind-Lemma. Das Dedekind-Lemma oder das sogenannte modulare Gesetz von Dedekind ist ein Beispiel für genau die Art Resultat, die ich vorhin besprochen habe. Man kriegt eine Faktorisierung für die ganze Gruppe oder für eine Untergruppe, wenn irgendwelche Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, man kann Elemente auf eine ganz bestimmte Art schreiben, als Produkt von Elementen aus Untergruppen. Wer kennt das denn schon? Wer hat das schon mal in irgendeinem Kontext gesehen? Dieses modulare Gesetz von Dedekind? Okay, 1, 2 Leute, bei denen ich das weiß. Ja. Häufig findet man es, und das ist auch wieder in verschiedenen Sprachen unterschiedlich, als Dedekind Identität wobei ich das irreführend finde. Ich sage lieber Dedekind-Lemma oder modulares Gesetz. Und in der englischsprachigen Literatur findet man manchmal bei Dedekinds Modular Law ganz häufig das genannt. Oder eine Variante davon. Seien also A, B unter Produkt von E. Und zwar so, dass man B als Produkt von A und B schreiben kann. So ähnlich wie wir das vorhin bei der A4 hatten. So, wenn da so ein Punkt steht, dann wissen wir nichts. Wir wissen wirklich nur, dass jedes Gruppenelement beschrieben werden kann in der Form klein a mal klein b. Aber ansonsten haben wir keine Ahnung. Der Punkt heißt dann keine Ahnung. Jetzt kommt eine Untergruppe daher. Und diese Untergruppe hat als einzige Voraussetzung, dass eine der beteiligten Untergruppen da drin liegt. Wir nehmen jetzt mal A. Vorsicht, ohne diese Voraussetzung wird das falsch. Und ich sag mal, was man denken könnte, was stimmt, was aber Quatsch ist. Man könnte denken, na, wenn B das Produkt von A und B ist und ich eine Untergruppe hernehme, dann kann ich die Untergruppe auch immer so zerteilen. Also quasi, dann ist die Untergruppe das Produkt aus dem Schnitt mit A und dem Schnitt mit B. Das ist aber totaler Käse. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich gar nicht. Es gibt Untergruppen, die so komisch schräg da drin liegen, die weder mit A noch mit B irgendwas zu tun haben, sondern die ganz anders zusammengesetzt sind. Nur weil die große Gruppe so faktorisierbar ist, heißt es überhaupt nicht, dass Untergruppen genauso faktorisierbar sein können. Vorsicht! Bitte, wer mir das nicht glaubt, das A4-Beispiel nehmen und da einfach mal gucken, ob man da irgendwas findet, also ob man da Elemente findet, Untergruppen, bei denen man schon sieht, oh, es funktioniert gar nicht, ich kann das nicht irgendwie hinkriegen, indem ich mir die beiden beteiligten Untergruppen angucke und damit schneide. Das sieht man dann ganz einfach, da findet man sofort haufenweise Beispiele, wo es schief geht. Man kann aber auch in Vektorräumen gucken zum Beispiel. Wenn ein Vektorraum eine direkte Summe von Teilräumen ist, gibt es ja auch haufenweise Teilräume, die dann auch so schräg drin liegen. Da bitte aufpassen. Es kann hier ganz schnell passieren, dass einem das erste Bauchgefühl einen Streich spielt und man dann da etwas macht, was nicht funktioniert. Diese Voraussetzung hier ist sehr, sehr wichtig. Man U faktorisieren. Die Kurzschreibweise dafür ist, U ist dasselbe wie A mal der Schnitt von U mit B. Und ich mache es auf der Elementebene. Für alle U aus U finde ich ein A aus A und ein B aus B geschnitten U, so dass U gleich A mal B ist. Nochmal, die Kurzschreibweise dafür wäre U gleich A mal B. Das geht aber nur deshalb, weil wir wissen, dass einer der Beteiligten schon in U als Untergruppe drin liegt. Ansonsten hätten wir hier keine Möglichkeit, das zu machen. Und das Kleine da steht dabei, das jetzt gleich nur weiter zeigen. Das sieht wirklich ganz genau so aus. Zunächst mal sei U aus U. Jedes Element, was in U liegt, liegt in G. Und für die Elemente aus G wissen wir, dass man die so schreiben kann, kleines a mal kleines b. Können wir ja machen. Da habe ich einfach nur die Voraussetzung genommen, dass G sich so faktorisieren lässt. Mehr ist nicht passiert. Okay, dann was wissen wir jetzt? Na, wir wissen zum Beispiel, dass dieses Element A aus A kommt und A liegt in U, also liegt A insbesondere in U. Das heißt also, ich kann jetzt hier mit A minus 1 von links multiplizieren und dann kriege ich ein Element, das gleichzeitig in U liegt, denn A minus 1 liegt in U und U auch, und in B, denn B liegt in B. Das heißt, A minus 1 mal U, was dasselbe ist wie B. Hier gucke ich nochmal hin. U liegt in U. Das liegt auch in U. Siehe dort. Das ist U. Und B, sieht man ja schon am Namen, liegt in B. Also liegt das in B geschnitten U. Und das war's schon. Denn jetzt ist die Zerlegung, mit der wir angefangen haben und die ganz naiv war, schon die, nach der wir gesucht haben. A kommt aus A und B kommt aus B geschnitten O. Und was haben wir benutzt? Tatsächlich genau diese Eigenschaft hier. Das haben wir an der Stelle gebraucht. Weil es so schön ist, machen wir jetzt noch den ersten Teil von Frattini. Das wird dann der krönende Abschluss heute. Und das Schöne ist, dass wir dann nächstes Mal dann wieder anknüpfen können, dass wir mit dem zweiten Teil von Frattini weitermachen. Dann habe ich einen guten Anknüpfungspunkt zum Wiederholen. Und ich möchte nochmal sagen an der Stelle, ja, es ist üblich und in der Literatur heißt es überall so und es versteht sie auch sonst niemand, wenn sie das anders sagen. Es heißt Frattini-Argument. Aber wenn man in die Geschichte der Gruppentheorie an der Stelle reinguckt, zu der Zeit, als angefangen wurde, mit solchen Argumenten zu arbeiten, dann war es eben sehr wahrscheinlich nicht Frattini. Es gibt Hinweise darauf, dass Capelli zuerst mit dieser Art von Argumentation gearbeitet hat und dass es dann nur deshalb nach Frattini benannt wurde, weil seine Arbeiten bekannter waren, die Leute es bei ihm zuerst gesehen haben. Das ist Nummer 2.4. Ich schreibe mal allgemeines Frattini-Argument. Eigentlich Capelli. Es gibt dann später noch ein spezielles Frattini-Argument. Das ist eine Anwendung dieses Lemmas auf eine ganz bestimmte Situation. Und in Serie 2 gibt es eine Übungsaufgabe, die sich genau damit befasst, mal zu schauen, was ist der eine, was ist der andere Kontext. Dazu brauchen wir eine Gruppenwirkung. Also nochmal kurz eine mündliche Wiederholung. Wie war das mit Gruppenwirkung? Man hat eine Gruppe, die auf einer Menge wirkt, indem die Elemente der Menge permutiert werden. Die Gruppenelemente wirken als Permutationen, sind invertierbar, bla bla bla, das passt alles mit der Gruppenstruktur zusammen. Und man spricht von einer Gruppenwirkung genau dann, wenn die Wirkung auch tatsächlich mit der inneren Verknüpfung in der Gruppe verträglich ist. Das heißt also, es ist egal, ob ich direkt mit dem Produkt von zwei Gruppenelementen eine Wirkung mache und da die Elemente der Menge permutiere oder ob ich das nacheinander mache mit den beiden Gruppenelementen. Das ist im Schnelldurchlauf die Wiederholung zum Thema Gruppenoperation. Dann schreibe ich jetzt also einfach nur hin, es operiere die Gruppe G auf der Menge Omega und wir haben einen Normalteil, der transitiv wirkt, es sei N ein Normalteil so, dass L transitiv auf Omega wird. Wirken und operieren bedeutet bei mir das Gleiche. Transitive Wirkung heißt, dass Omega selbst eine komplette Bahn ist unter der Wirkung von N. Oder anders gesagt, wenn ich mir zwei Elemente aus Omega hernehme, Alpha und Beta, dann gibt es ein Gruppenelement, mit dessen Wirkung ich von Alpha zu Beta hinkomme. Das ist Transitivität. Das ist jetzt nur eine Wiederholung. Ich habe es in der Algebra gemacht. Ich hoffe, es wurde in jeder Algebra-Vorlesung gemacht, sodass alle, die hier sind, das schon mal gehört haben. Ansonsten bitte unbedingt Jean-Luc sagen, dann gibt es eine Podcast-Folge zum Thema Wirkung, Transitivität, Bahnen. Mache ich sehr gerne. Jetzt brauchen wir noch einen Punktstabilisator. Sei also Alpha aus Omega ein Punkt. Der Punktstabilisator heißt dann G-Alpha. G-Alpha ist die Menge aller Elemente aus G, die den Punkt Alpha in der Wirkung fixieren. Auch da bei dieser Notation bitte ihm einfach ein Zettelchen schreiben, wo drauf steht, bitte Podcast-Folge dazu machen. Und jetzt bekommen wir eine Faktorisierung für die Gruppe G. Man kann nämlich G schreiben als den Normalteiler N mal den Punktstabilisator G-Alpha. Oder anders gesagt, jedes Gruppenelement lässt sich schreiben als etwas aus dem Normalteiler mal etwas, was den Punkt Alpha stabilisiert. Das kann man andersrum schreiben und ich glaube, im Beweis kommt es auch genau andersrum raus, wenn wir uns überlegen, wie das aussieht. Das liegt daran, dass er der Normalteiler ist, ganz egal, in welche Richtung ich das hier hinschreibe, da kommen die gleichen Mengen raus. Und mit dem Beweis steige ich dann in die nächste Vorlesung